Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Tag 2 der Snooker-WM hat einige Favoritensiege gebracht und John Higgins weiß nach dem Mid-Session-Intervall nicht mehr, wie es weitergehen soll. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Clearance. Christian Oehmicke ist zu Tisch, deswegen übernehme ich die Vertretung. An meiner Seite Kati Hartinger, immer noch in Sheffield. Hallo Kati.
Guten Morgen, Andreas. Schön, dass du mal wieder bei uns vorbeischaust hier bei Total Clearance. Ich freue mich riesig. Und das passt zum Thema des Wochenendes in Sheffield, weil die Freude ist einfach riesengroß. Trotz der Trauer um John Virgo ist hier so viel positive Stimmung hinter den Kulissen, vor den Kulissen, am Tisch, außer bei John Higgins. Das macht richtig Spaß hier.
Ja, wir werden gleich noch über John Higgins sprechen und die blöde zweite Session bei ihm, aber wir müssen über den Tag 2 sprechen und wir müssen darüber sprechen, dass es gestern quasi nur Favoritensiege gibt. Wir fangen mit dem ersten Ergebnis an. Da musste jemand allerdings einen Schlussspurt einlegen. Das war Mark Allen, der gegen Zhang An Da noch gar nicht, ich möchte keine Wortwitze machen, aber er war noch nicht da und er musste dann einen starken Schlussspurt brauchen, um hier in die zweite Runde einzuziehen. Souverän war das jetzt in großen Zeit nicht, oder?
Ja, in der ersten Session überhaupt nicht. Also da haben wir uns gefragt, was ist hier los? Welcher Mark Allen steht da am Tisch? Ist das ein Doppelgänger? Das war richtig seltsam und richtig gut für Zhang An Da, der so schön gestartet hat, auch mit dieser 129. Ne? Da haben wir uns gestern sehr gefreut über seine Leistung in der Sendung und sehr gewundert über Mark Allen. Und Mark Allen selbst hatte sich auch gewundert und hat dann, wir hören nachher noch in die Pressekonferenz rein, zu ungewöhnlichen Methoden gegriffen, die sich aber ausgezahlt haben, weil der legte wirklich, wirklich gut los. Dann kam ja auch diese 140. Also manchmal, finde ich, vergisst man bei Mark Allen, wie toll seine Breaks auch sein können, ne? Und wie pistolmäßig er dann plötzlich unterwegs ist. Und das war bei dieser 140 wirklich der Fall. Und dann noch die 109 direkt hinterher. Später dann noch eine 129. Das war schon, ich sag das ungern, ich sag das unter Protest, weil Mark Allen, ne, ist ja nicht der größte Lieblingsspieler hier von Total Clearance, aber das war schon richtig unwiderstehlich gut, was der gespielt hat. Dann kamen im Presseraum auch mal wieder die Adjektive, war das seine beste Session überhaupt im Crucible jemals? Und das war wahnsinnig unterhaltsam für die Leute. Bestimmt auch für Zhang An Da auf eine ganz komische Art und Weise, weil der konnte gutes Snooker sehen, nur halt irgendwie gar nicht mitspielen. Und das ist halt ein bisschen das Problem von Zhang An Da, was sich durchzieht, ne? Der kann so toll spielen, wie er es in der ersten Session gemacht hat, aber er tut es zu selten und das lässt seine Crucible-Bilanz halt weiterhin desaströs aussehen.
Ja, Mark Allen hat sich hier durchgesetzt, du hast gesagt, mit diesen letzten sechs Frames. Welchen Mark Allen erwartest du in der nächsten Runde? Ist das der aus der ersten oder aus der zweiten Session irgendwas mittendrin? Weil so ein bisschen unberechenbar ist er ja schon immer noch.
Ja, also ich könnte es dir nicht beantworten, wenn ich nicht die Pressekonferenz mitbekommen hätte, sozusagen. Also nach diesem Match warst du doch komplett ratlos. Der Mark Allen, ich meine, da stand der gleiche Typ am Tisch, aber halt dann auch wieder überhaupt nicht. Und du wusstest ja gar nicht, warum, weil Zhang An Da, klar, der hatte auch an Grip verloren in der zweiten Session, aber ja auch nicht so arg. Also ich meine, 10. Frame, da die 74 und so. Man hatte ja bei den beiden auch wirklich Sorgen, dass sie das gar nicht fertig spielen könnten in ihrer Session, weil die waren ja sehr langsam unterwegs und wurden sehr früh abgesägt nach der ersten Session. Und das war ja dann auch am Anfang noch so ein bisschen die Befürchtung. Und dann legte eben Mark Allen los und hat nicht mehr zurückgeschaut. Aber woher das kam, konnte sich zu dem Zeitpunkt wirklich keiner erklären. Ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, dass Zhang An Da ihn ins Match reingeholt hat. Das hat der Mark Allen schon selbst gemacht, was natürlich eine gute Nachricht ist für ihn. Und ja, dann das Rätsels Lösung kam so ein bisschen bei der Pressekonferenz, wo Mark Allen in gewohnter Manier wieder sehr offen war über das, was ihn die letzten Monate oder überhaupt beschäftigt, mit der Selbstkritik und wie er mit sich selbst umgeht. Und dann hat er eben auch gesagt, ja, da hat er bisschen getrunken und ein bisschen Fußball geguckt und gewettet und hat sich in einen Ball zusammengerollt und wusste auch nach der ersten Session nicht, wohin mit sich und war eigentlich davor so diszipliniert gewesen. Aber das kann er noch viel besser erzählen als ich, deswegen sollten wir einfach mal reinhören, wie er uns das erzählt hat.
Mark, congratulations. You look like a man enjoying his workout there this morning.
I did today. It was very different than yesterday, I tell you that. That was, like chalk and cheese, wasn't it? It was actually embarrassing yesterday. Very, very frustrating. I was completely gutted with my performance yesterday. And just prepared a little differently for this morning. I went out and had some drinks with my mates and probably a few too many drinks. And then just sat and watched the football. And genuinely just wanted to curl into a ball and cry last night. That's how bad I felt. So probably come in with a little bit less expectations today. But then whenever you're out there in the heat of battle, you realise just how much you want it again. And that fire in my belly was back. It also helps that you start seeing some shots going in and the confidence grows. And then genuinely didn't feel like I was going to miss at all the longer that match went on. That's a really good sign, but got away with one yesterday, I think, in that session, because if Zhang had played just a little better, probably could have been over there and then.
20th consecutive appearance here at the Worlds. How close is what we've just seen to your best single session performance here?
No, definitely not. Like that was decent, but I'd like to think I've been here 20 years. I'd like to think there's been a few better ones than that, but maybe you'll tell me otherwise. I don't know. Like that was good. I think that sort of performance will win a lot of sessions, but that's what I need to be doing every single time I play here. And I know it's not easy, but the likes of like Ronnie, Higgins, Selby, the ones that have won multiple times here, they produce that type of session all the time.
How important is it? It'd be great to win a first round match 10-2 and sail through. To have the test you had against Zhang, especially yesterday when he's winning his frames at one visit and putting you under pressure and making you want to go and curl up in a ball, to come through that, how important is that?
Yeah, I don't think Zhang done any of that to me yesterday. I think I done that to myself. Just a constant battle with myself at the minute. And no one can make me feel as bad as I can make myself feel, trust me. No one says as much bad stuff about themselves as I do. But every session's different, and like I'm not advocating preparing for a world championship match like I did yesterday, but something needed to change, because I felt like for the last month I've been practicing really hard. I've been so disciplined. I'm not saying that I'm not disciplined anyway, but I've been practicing particularly hard. I've been in the gym. We've been working with a PT now, doing like 3 sessions a week, and I feel physically stronger, fitter, eating better, protein shakes, every like vitamin tablet under the sun to try and just make myself feel better and go out there yesterday and come make more than 46. That's why I was so gutted, because I felt like, what more do I need to do to prepare properly for this tournament? And then, like I say, just went out and had a few drinks with my mates, watched the football, had a few bets, had a few more drinks, some bad food, and then went to bed and got ready for today.
Sounds like a fun evening. Last one from me. It'll be Kyron Wilson, an opponent you know very well, next, or Stan Moody. How important is it to see a youngster like Stan coming through, and he's not the only one here?
Yeah, very. Obviously, Liam Pullen and Anthony Kowalski as well, both young kids qualifying for the first time. Great to see, because for too long now, we've been sort of left behind by the Chinese youngsters. You know, there have been so many of them coming through in recent years, and still so many coming through, but it's nice to see some British players. And Stan's someone I know quite well. He came over and supported a charity event I done when he was only 14, and he made a big impression on the people in the club that I play at. And he's already a great talent in the game, but he's got a very, very bright future ahead of him as well.
Thank you, Mark.
Cheers.
Mark, are you superstitious? Because sometimes you do something, it works, you then do it the next session, the next day. Do you think you'll...
I'm not going to be going out in the drink on Wednesday night, I'll tell you that. But I just felt like something needed to change. You know, like, I've done like pretty much the same thing for the last 4 or 5 weeks, preparing properly. And then you go out and play like that, it's so deflating. And I was like, you know what, just... I genuinely think if I hadn't done that yesterday, I would have imploded. That's how bad I felt. I think at one point I accidentally put my heel into the set when I went back after a miss. The referee did give me a little look, but I played it off as an accident. And I genuinely felt if that had kept going, that could have got worse. That's how bad I felt yesterday.
Is this the world that's doing this? Is it because you want it so much? Is it the environment of the person?
No, I think the world is a part of it, don't get me wrong, but just... I think it's a constant battle with myself at the minute with the way I'm feeling, the way I'm playing, but I don't really get any of those feelings during practice, so it has to be a mental thing when it comes to these matches. And I speak to like my sports psychologist every time I'm due to play, and we have good chats, and I feel so good after the chats, and I'm ready to go, and then you go out there and something happens and it just all falls apart again.
I'll ask you about your two opponents. So Stan Moody, so you saw him at 14 at the club at a charity event.
Yeah.
Did you think to yourself, not realising you were playing, but this kid could potentially be
a major? Yeah, I think if I remember right, he got a small start and he beat Joe O'Connor in the event that I was running. and he beat him quite easily, and he made some breaks, and all the locals were like, they love their snooker and they love to see young ones do well, and they were like, who's this kid? And I was like, oh, I've heard a little bit about him, that's why I invited him across. And obviously his career's went, you know, through the roof since, and I've played him actually on tour, and he should have beat me. I think it might have been the Welsh Open, he should have beat me. He's a talented kid, and he looks super confident. That's what I would say. He backs himself in the big moments, goes for his shots, not scared to take those on. And I think he's got a real bright future, but hopefully not too much more in this tournament.
And one of your greatest moments in snooker was winning the Masters, beating Kyron. So just reflect on that. And he's got the best review of the world, actually, in two appearances.
Well, that shows where my head's at, because I only remember playing him once. So, okay. He beat me, I think he beat me 13-7 or something one of the years. I'm not entirely sure, but yeah. Look, he's a great player. You need to play well against Kyron. It's just that simple. And he's got better and better. He's probably a much better player now than when he beat me those few times. So, but I do feel like I'm a better player as well. Maybe didn't show it yesterday, but I do think I'm a better all-round player as well. And it's a match I'm really looking forward to. But I'll need to play like I did in that second session to have a chance against Kyron.
Are you too hard on yourself, Mark?
100%. Can't stop it.
Why?
Because I just want it so much. Like
I
think it can be. It clearly is at times, but I'd far rather have that feeling than not caring. The day that I turn up at these events, especially the big events, the day I turn up at those and don't care and feel flat, I don't want to play the game anymore. I'd far rather feel the nerves that I felt yesterday and the edginess, because it means something to me then. I don't think that'll ever change, and it's just, obviously I'm a little bit more nervous because of the World Championships and I want it so bad, but I'm nervous every time I play, and I actually quite enjoy that.
You said there was something that was building, it was going to be an explosion. Well, I understand you kind of get the bourbon and chips and 6 pints every time you play again. But is there something else you can do? Can you go in and box and do something, find something to take.
Honestly, the way I felt yesterday, if I went to like a boxing class, I'd have just stood there and not thrown a punch and just let the boy punch me the whole time. That's what I felt. I deserved that punishment. It's just one of them things. Look, you have to find ways of doing it. I definitely won't be doing that before Thursday. But yeah, I'll find something to pass my time that doesn't involve snooker, that's for sure.
Mark, if you don't win a world championship in your career, how would you assess your career? Even though you've been to world number one, you've achieved so many great things, how would you look back on your career if you don't win a world title?
I think in the grand scheme of things, I've probably still had a decent career. There's probably only 10 players that have won more than me, but I'd still say it's very disappointing. You know, like, with the greatest respect to all the tournaments that I've won, you want to be world champion. You know, that's what you start out playing the game for. You, as a 12-year-old boy starting out, I wanted to be world champion. You remember putting that long black to win the world championships, and yeah, that fire in my belly is still there, so I'd look back on it as a disappointment, but I'm sure other people might say I done alright.
Mark, you're a Manchester United fan, aren't you?
This is the way I felt yesterday. Genuinely, the boys were in my apartment watching the football, and I lay in my bed just curled up. That just felt terrible, so I didn't really watch much of the football.
You did watch the football, you didn't watch
it. I'm aware of it. It was in the background, and I obviously knew that United were winning because they were all cheering for Chelsea. So I knew that United were winning. We're doing all right. We're doing all right at the minute.
What about the pockets out there? I had to ask you about that. I mean, one red, you almost back to your seat. You seemed like it was far wide and it went in. Was that a surprise? Is that something that happens early in the championship with those pockets?
Which one was that? Do you remember?
It was late. It was about 2 or 3 frames from the end, and all the commentators said it had missed.
Oh, another one you're on about. Yeah, it was tight going past the pink, if I remember.
The pink was soft.
Yeah, but it was absolutely dead weight, and I had to play to the left knuckle because I couldn't see them, like sort of right half. But I would say the pockets are tight. I know that was maybe a little bit of an anomaly, but I think the pockets are pretty nippy. They won't see too many smashed in along the cushion this week, I don't think.
What do you think of the armchairs? Now you've experienced them. Were you even aware of
them? Honestly, didn't mind them at all. It was just the shine off Robbie's bald head that I've seen sometimes put me off a little bit. But no, in general, the people down there didn't bother me at all. The only complaint I would have is the LEDs on the front of the seating stage is very off-putting because it's right in your eyeline and it's very tall that you're actually seeing it on the shot. But the people, not a problem at all.
They don't flicker, do they, Mark? Those LED things.
I don't know if it was them flickering or me that was flickering. I don't have a clue, to be honest. Yeah, yeah. But it's funny that I didn't really see them today.
Mark, you've been in the Welsh Open
Mark Allen, also Paul Hunter hat schon vor 20 Jahren mit Plan B für Furore gesorgt und hat damals gesagt, er brauchte Plan B zwischen zwei Sessions. Vielleicht hat uns doch Mark Allen nicht die komplette Geschichte erzählt, Fußball und Alkohol. Vielleicht funktioniert's. Manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Mark Allen steht auf jeden Fall in der zweiten Runde. In der zweiten Runde steht auch Mark Williams. Der hatte gegen Anthony Kowalski am Ende keine Probleme. Aber, Kati, ihr habt gestern schon im ersten Podcast darüber gesprochen, dass Anthony Kowalski hier durchaus gute Momente hatte. Der erste Pole, der sich für eine Snooker-WM qualifiziert hat, der Auftritt war nicht der schlechteste.
Ah, das war toll, das war toll. Und auch wenn die zweite Session dann relativ erwartbar Richtung Mark Williams driftete und immer weiter wegdriftete von Anthony Kowalski, hatte er trotzdem noch seine Momente und seine Bälle. Und das war ein fantastischer Auftritt von ihm. Ein fantastisches Debüt, würde ich sagen. Man muss doch sein erstes Match im Crucible nicht gewinnen. Aber man kann ja wirklich mal 4 Frames gegen Mark Williams gewinnen. Das ist schon wirklich ein Riesenapplaus wert. Und den hat er ja auch bekommen. Bei dem Match wurde ja sehr viel diskutiert, auch über die Walk-Ons und wie Rob Walker mit Mark Williams umgeht. Da gab es sehr unterschiedliche Reaktionen von, ja, das ist ein billiger Spaß und so ein billiger Spaß macht halt auch mal einfach Spaß, wenn man ansonsten dann so ein 3-Stunden-Frame dann auch mal wieder sieht am anderen Tisch oder so. Und andere haben natürlich gesagt, hey, das ist eine Weltmeisterschaft, wir brauchen da etwas mehr Gravitas, bitte, ab Runde 1. Ich glaube, ich stehe da tatsächlich, weiß nicht, wie es dir geht, so ein bisschen in der Mitte und denke mir, also so ein Spaß zu haben in der ersten Session mit dem Mark Williams und den so ein bisschen als alten Mann da reinzurufen, finde ich cool eigentlich. Finde ich, gehört auch dazu. Ich weiß nicht, ob es bei der Debüt-Session von Anthony Kowalski hätte sein müssen, sozusagen, aber erstmal bei einer Session sowas zu bringen, finde ich lustig. Aber das Ganze dann halt bei der zweiten Session irgendwie nochmal zu machen und dann noch mehr auszubauen und noch mehr auf den Haarverlust von Mark Williams anzuspielen und hat, also ich weiß es nicht. Also ich tue mir damit dann auch ein bisschen schwer, wenn das jetzt immer kommt sozusagen.
Das Problem, was ich dabei habe, ist, dass Rob Walker, wenn man so mehrere Sessions dann auch guckt und auch mehrere Sessions im Crucible guckt, ist, dass die Witze sich immer wieder gleichen und dass da eigentlich immer das Gleiche abgefeuert wird. Und er hat mit Alan McManus vor Jahren hat er diese Schottenhose-Gags gemacht, er hat mit Dominic Dale dann immer Späße gemacht und jetzt macht er sie mit Mark Williams. Ich habe damit jetzt erstmal kein Problem. Mark Williams ist zum 740. Mal im Crucible dabei und ich glaube, er ist sehr, sehr beliebt etc., aber man muss es da nicht überdrehen, das Ganze.
Ja, genau. Und auch ein lustiger Moment für diejenigen von unseren HörerInnen, die Lippen lesen können, ist ja auch der Clip von Mark Williams vor diesem Walk-On zur zweiten Session, wo man, ja, wenn man Lippen lesen kann, auch eine nicht ernst gemeinte Reaktion von ihm auf diese Introduction bekommt. Also auch da gerne mal reingucken in diesen unfreiwillig lustigen und ja, vielleicht gar nicht so jugendfreien Clip von World Snooker Tour an der Stelle. Aber dann lass uns doch jetzt mit der nötigen Gravitas zurück auf den Tisch gehen. Das war wirklich ein rundes, ein unterhaltsames Match, aber auch eins, was dann in der zweiten Session einer sehr einfachen Logik folgte, nämlich der, dass Mark Williams im Grunde, und das klaue ich mir hier von einem britischen Kollegen aus dem Presseraum, bin ich ganz ehrlich, wie ein Angler ist, wenn der dich einmal am Haken hat, dann lässt der nicht mehr los. Und das fand ich so cool und so treffend. Deswegen, ja, also genau so ist es doch. Der Anthony Kowalski, der hat noch mitgespielt in der ersten Session, der war auch da und dann die 82 im ersten Frame und so. Aber dann Mark Williams, irgendwann hat er ihn an der Angel und dann geht da nichts mehr. Das ist fast schon wie so ein bisschen Magie, finde ich, weil man fragt sich auch, warum geht da nichts und warum kommt der nicht mehr runter von dem Haken? Der kann doch so gut Snooker spielen, der Anthony Kowalski. Und ja, der Mark Williams, ne, der lässt dann nicht locker und dann holt er sich alle Frames. Dann holt er sich nicht nur einen Frame, sondern der holt sich dann alle Frames, Frames 11 bis 14, alle an Mark Williams. Also das ist doch irgendwie kaum zu fassen, aber trotzdem ist es passiert. Und auch die schöne 115 von ihm da dabei und natürlich die Aura der Class of 92, die mit ihm auch im Crucible immer mitschwingt. Also wie gesagt, Anthony Kowalski hatte dann noch einzelne Bälle, einzelne Momente, aber mehr ging am Haken von Mark Williams zu dem Zeitpunkt einfach nicht.
Ja, Anthony Kowalski wurde am Ende vom Haken gelassen, weil er durfte dann auch in die Pressekonferenz und dort hören wir in die Pressekonferenz von Anthony Kowalski rein.
Anthony, we really enjoyed watching you make your Crucible debut. I know it isn't the result that you wanted, but what do you make of the whole experience?
It's definitely lived up to its high expectations. I just ran out of steam at the end and yeah, still proud, still happy, just not the result I wanted, simple as that.
And you talk about pride. What does it mean to be the first player from Poland ever to compete at this great championship?
It means everything. I think we've been waiting for that one breakthrough moment to make the sport more popular. There's like a whole storm in the media about the whole situation. So it's definitely going the right direction, the popularity of the sport. And yeah, I couldn't be more proud that I've got my own label. I've put something from me towards it.
I think you really have. I know you were looking forward to playing Mark Williams, a great champion here. What can you take from this whole experience, the fact it's a best of 19 against a 3-times world champion in a very, very special environment and a special place?
Yeah, I mean, as I said earlier, it's lived up to its expectations. If I could, I would play here every single day. It's such a special atmosphere. It's good that Crucible is staying here for the next 20 years, because without Crucible, we'll be lost, honestly. I've heard that before. Now I've actually played here. I know every single detail about what everyone was saying about the Crucible. It's just the most special place on Earth.
It was so impressive that your win on Judgment Day to get here saved your tour card. It means we'll see you on the Pro Tour next year. What do you believe is now possible for you looking ahead to next season?
Looking at how well I played during the qualifiers, even here at the start, I think this will be like the kickstart of my actual game, because for the past 2 seasons I didn't play even near my best, so I was just waiting for the one moment to things to click, and yeah, hopefully I'll put some good results under my belt.
Your mother's become a bit of a celebrity over the last few days. A lady who does not like to fly got on an aeroplane to come and see her son compete. What would you like to say to Mum?
First, congratulations that she's done her first ever English interview and also got on a plane for the first time. Hopefully. I mean, I know I've done parents and my girlfriend proud and my whole family, but yeah, for them to come here as well and watch my game live feels very special.
And finally, I know it wasn't the result that you wanted, but how will you mark this occasion? When you've done all these interviews, what will you all do tonight as a family?
Book tickets back home and go as fast as possible and rest, honestly. I just need some kind of break. You could see how I played towards the end, just out of steam. So, yeah, I'll get some rest, get some practice after that, and I'll be back stronger for next season.
We can't wait to see that.
Thank you.
It sounds strange because it's a Crucible, but which match did you feel more pressure in, the final qualifying round, because it was for your tour card or your Crucible debut?
No, definitely the final qualifying round. All the three qualifying games were more stressful than that. I'm kind of a person that doesn't really feel stress. I was just only thinking about staying on tour. Like, I so didn't want to go to Q School and stuff. I've literally put all my energy into it. That's why I ran out of steam here in the Crucible, but yeah, this was just a lovely experience and can't wait to do it again.
So you stayed close early, then dropped off. Do you think is it because the technique or the mindset and pressure?
In the first year, I've changed my cue. My technique also got messed up for the first time ever. So I was just waiting for the things to click technically. My mindset improved very much. There's definitely signs of good concentration finally, because it was never here with me. That's why I think I won the qualifiers. Without the concentration, I would be gone in the first match. So yeah, very proud of the progress, and it's going in the right direction.
How popular is this game in your country?
Now I think it's very popular. It's getting more popular, that's for sure. There was loads of people watching my game. Hopefully it will go that way, continue to go in the right direction.
Thank you.
Es gibt nichts dagegen auszusetzen, würde er ein zweites Mal noch ins Crucible kommen, beziehungsweise ein drittes oder auch viertes Mal.
Absolut.
Man weiß nicht, ob es 34 Mal ist wie bei Mark Williams, aber... Ne?
Genau, man kann ja hoffen. Nee, ich fand das so schön, wie er gesagt hat, also hier kann ich jeden Tag spielen. Insgesamt, was wir jetzt natürlich nicht, das war eine sehr offene, sehr coole Pressekonferenz von Antoni Kowalski, der eben auch meinte, ihm ist ein bisschen auch die Luft ausgegangen jetzt am Schluss, weil für ihn ja das so wichtig war, die Tourkarte sich zu sichern mit dem Judgment Day Sieg. Und er hatte gar nicht weiter geguckt und jetzt war er im Crucible und hat jetzt natürlich auch ein sehr frühes Match erwischt gehabt und meinte dann auch so, ne? Was ja auch von einem gewissen Selbstbewusstsein zeugt, dass er jetzt nicht gesagt hat, ja gut, gegen Mark Williams habe ich halt keine Chance, sondern nee, ich hätte hier mit mehr Energie, mit mehr Power, mit mehr übrigen Körnern noch mehr reißen können. Was wir jetzt natürlich nicht sehen konnten in der Pressekonferenz, war ein junger Mann, der da reinkam und dem noch dieses gesamte Match irgendwie ins Gesicht geschrieben stand, der wirklich... vor unseren Augen, und ich fand das beeindruckend, während dieser Pressekonferenz, gerade während der ersten Minuten, quasi dieses gesamte Match so verarbeitet hat. Der stand wirklich noch so neben sich und voll mit diesen ganzen Eindrücken und was ist hier eigentlich gerade passiert? Und du hast ihm quasi angesehen, wie es rattert in seinem Kopf. Und dann ist er so reingekommen, auch in dieses Interview, auch ja nicht in seiner Muttersprache. Und das fand ich extrem beeindruckend, weil natürlich auch so nachvollziehbar, dass du da erstmal, der Verlierer kommt ja, der wird ja normalerweise eh nie interviewt, außer bei der Weltmeisterschaft. Und dann kommst du da raus und bist ja quasi direkt bei der Pressekonferenz. Ich fand das extrem beeindruckend und auch irgendwie sehr schön menschlich, wie du gesehen hast, wie die Zahnräder sich drehen bei ihm und was da jetzt alles gerade eigentlich verarbeitet werden muss und trotzdem sitzt du schon hier in dieser Pressekonferenz in der fremden Sprache. Sehr beeindruckend.
Ja, also Antoni Kowalski hat hier einen guten Eindruck hinterlassen. Mark Williams auf jeden Fall ist eine Runde weiter. Eine Runde weiter ist auch Barry Hawkins. Der hat gegen Matthew Stevens mit 10-4 gewonnen. Und Christian und ich haben ja einen ziemlichen Softspot für Matthew Stevens. Er war nur leider chancenlos.
Ah, würde ich nicht sagen, Andreas. Also ich weiß, dass die Matthew Stevens-Fans sich das jetzt gerne einreden, dass der chancenlos war. Aber wenn der die zweite Session so durchgezogen hätte, wie er sie am Anfang gespielt hat, mit diesen 2 Frames, die er da noch geholt hat, dann hätte der das Match gewonnen, weil der Barry Hawkins, der hat das so versemmelt am Anfang der Session. Das war ja die Session, da hatte ich mir ein Ticket für gekauft. Andreas, habe ich mir gedacht, dafür gibst du dein Geld aus. Ne? Da war ich so froh, dass am anderen Tisch hier noch Higgins und Carter unterwegs waren und ich so ein Dritteltisch, so 2/3 Tisch vielleicht sogar, aber nicht die relevanten meistens sehen konnte. Also das war schon, also Barry Hawkins, das war peinlich am Anfang der zweiten Session. Nee. Der hatte dann meistens die erste Chance und dann hat er irgendwie 6 Punkte draus gemacht. Das ist ja, okay, ich hatte das schon mit Juju Long, der hatte dann so 40 Punkte draus gemacht und dann den Frame von Barry Hawkins 6 Punkte draus gemacht. Ja, und Matthew Stevens hat ja dann auch nochmal diese 2 schönen 50er Breaks dann ausgepackt, als er von Barry Hawkins quasi dazu gezwungen wurde und hat sich diese beiden Frames geholt. Da dachtest du dir, ja, der Barry Hawkins, der ist total am Straucheln, der ist da, den kannst du dir jetzt schnappen, Matthew Stevens, aber so war es da nicht. Und Matthew Stevens hat dann auch angefangen, nach 6 Punkten Sachen zu verschießen und hat den Barry Hawkins dann wirklich in dieses Match reingezwungen. Und dann steht da in Frame 12 diese 92 und das war dann wieder ein schönes Barry Hawkins Break, aber da wurde der grüne Teppich wieder ausgerollt von Matthew Stevens in dieses Break rein, ehrlicherweise. Ja, und dann Frame 13, dann noch die 70 von Barry Hawkins, aber irgendwie wurden diese Breaks auch so ein bisschen überschattet von dem Geplänkel drumrum und den Fehlern drumrum. Also das sieht auf dem Papier, wenn du die Frames 10 bis 13 anschaust mit der 54, 55, 92, 70, dann sieht das wesentlich flüssiger auf dem Papier aus, als es sich in der Arena angefühlt hat. Also das muss man schon auch mal sagen. Die haben da sich nicht so mit Ruhm bekleckert und dann kam immer so ein schönes Break. Und also dann haben sie wieder gespielt wie in der Kreisliga. Also sehr interessantes Match, aber dann ja hat Barry Hawkins den Sack zugemacht und so war es am Schluss ein deutliches 10-4, ein deutliches Ergebnis. Ja, aber da wäre so diese Frame 10 und 11, ich glaube, die Matthew Stevens Fans, die konnten da so richtig sich reinsteigern und sich denken, da geht was. Und mit Recht, weil Barry Hawkins war da gar nicht in der Arena. Aber er kam halt dann zurück.
Ja, er kam zurück und diese Matches, die sich über gefühlt Stunden hinziehen und man nichts wirklich Highlight-artiges sieht, die hat, glaube ich, jeder schon erlebt und hat jeder schon durchgestanden. Auf jeden Fall hat sich Barry Hawkins durchgesetzt am Ende mit 10-4 gegen Matthew Stevens. Ich habe ja gedacht, dass Zhao Guodong und Zhou Yuelong, also zwischendurch sah es so aus, als würden sie jetzt noch spielen müssen. Am Ende geht es aber 10-6 für Zhao Guodong los. Irgendwann haben sie so ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt, hatte ich das Gefühl.
Ja, das war ja dann das Match, wo hinter den Kulissen keiner mehr Zhou Yuelong-Fan ist von den Leuten, die da arbeiten und einfach ins Bett wollen, weil das war nicht das Haupt-TV-Match. Und dann wäre das so schön, wenn man jetzt so einen frühen Feierabend hätte, weil Mark Williams ja auch so schnell durch war. Ja, und dann holte eben der Zhou Yuelong doch nochmal Frames. Und ja, das ist nicht so auf große Begeisterung gestoßen. Also bei mir schon, weil ich bin ja im Urlaub, ne? Ich mache das ja nur zum Spaß hier. Deswegen, das wurde dann zwischendurch wieder so ein bisschen ausgebremst, aber ja, dann kam wieder diese 115 von Zhao Guodong und die 128, das war schon sehr cool. Also das macht dann schon einfach Spaß, dem beim Bälle reinschießen zuzugucken. Ne? Und ich glaube, das hat dann auch viele Zuschauer wieder abgeholt, die vielleicht auf dem Papier, da sind wir wieder, ne, dachten, das ist vielleicht nicht mein Traummatch, für das ich jetzt hier ein Ticket erwischt habe, aber das war dann doch ein Traummatch während dieser zwei Century Breaks. Auch davor, ich meine, da gab es auch coole taktische Duelle, tolle Einsteiger, aus denen dann gar nicht so viel wurde, das ist schon auch ein bisschen die Geschichte dieses Matches, aber alles in allem sehr sehenswerter Auftritt von Zhao Guodong. Zhou Yuelong, gleichzeitig würde ich sagen, hat sich wirklich was vorzuwerfen. Gerade in der ersten Session, die ich sehen durfte, da waren zu viele Einsteiger, aus denen dann 30, 40 Punkte wurden. Und in der zweiten Session, gerade gegen Ende, waren dann auch gar keine Einsteiger mehr da. Und Zhao Guodong hat dann doch gezeigt, warum er da steht, wo er jetzt steht und warum er der gesetzte Spieler von den beiden nun mal ist.
Also Zhao Guodong ist auch weiter eine Runde. Zwei Matches sind über Nacht nach der ersten Session beendet worden. Und das ist da eine Match ist von Ding Junhui gegen David Gilbert. Ding Junhui führt 7-2. Kati, ist dieses Jahr das große Jahr von Ding Junhui? Was sagst du nach der ersten Session, die wir gesehen haben?
Ja, dieses Jahr ist das große Jahr von Ding Junhui, wie jedes Jahr. Also dieses Jahr wird es einfach passieren. Er wird sich den WM-Titel holen und er wird trotzdem nicht der erste chinesische Weltmeister sein. Das wird er nie mehr schaffen können. Naja, das ist ja traurig und traurig ist auch für David Gilbert. Da haben ja doch viele gesagt, das ist eine schwierige Auslosung. Ne? Auch Zhao Zhentong hat gesagt, der David Gilbert, der kann schon Snooker spielen. Kann er normalerweise, auch gerade im Crucible. Hält er am Anfang noch so mit, dann macht er die 70 und dann ist aber auch Schluss.
Er braucht seinen weißen Anzug wieder.
Ja, genau. Und Ding Junhui, der ja im weißen Outfit zum Media Day erschienen ist, der sah mehr aus wie auf Polarexpedition, wenn ich das kurz anmerken darf. Der kam da mit der 94, 74, 100, 72, 52. Also das war so ein guter Crucible-Arbeitstag von Ding Junhui. Genau sowas, was die Fans wollen am Anfang, wo sie sich wieder Hoffnung machen. Und sich denken, diesen Ding, den kann doch keiner schlagen. Ja, und dann kommt die nächste Session. Ne? Ich bin gespannt, wie es weitergeht heute. Aber bisher war das sehr souverän von Ding Junhui. Ja, das kann man gar nicht anders sagen.
Wir sind alle alt genug, um diesen Witz zu verstehen, dass ob das Ding Junhui bestes Jahr jetzt wird oder so. Es spricht nichts dagegen, dass er heute dann auch wieder so eine Katastrophensession erleben könnte, Ding Junhui. Wir werden es erleben gegen David Gilbert. 7-2 führt er allerdings, braucht noch 3 Frames, um in die nächste Runde einzuziehen. Und alles sah gestern nach einem Durchmarsch für John Higgins aus. Die ersten 4 Frames komplett souverän. Und danach spielte nur noch einer, sein Gegner Ali Carter. Der geht mit 5-4 über Nacht hier in die Session, die heute Nachmittag fortgesetzt wird. John Higgins hat nicht gut geschlafen, glaube ich.
Ja, also ich weiß auch nicht, ich hoffe, der hat mit Mark Allen geredet, ne, und hat sich da was einfallen lassen über Nacht. Das war ganz komisch, es war ein interessantes Match, um es so nicht ganz sehen zu können vom anderen Tisch rüber. Das hat mich so ein bisschen gerettet, wenn es zu stöpselig war zwischen Hawkins und Stevens. Erstmal die Aura von John Higgins, kann man nicht leugnen. Das ist wirklich diese 92er-Klasse. Und jedes Mal, wenn er ins Crucible reinkommt, denke ich mir so, krass, cool, dass ich das irgendwie erleben darf und dass wir das noch erleben dürfen sozusagen. Und ich finde, er sieht ja auch nicht wahnsinnig gesund aus, der John Higgins. Das muss ich schon mal anmerken auch. Also jetzt die letzten Monate habe ich mir doch auch mal gedacht, so, pfuh, das ist also, da kann man sich ein bisschen Sorgen machen, finde ich. Auch da könnt ihr vielleicht mal mit Mark Allen reden. Der hat das ja immer gut raus, sich wieder auf gesündere Bahnen zu lenken. Aber das geht uns auch alles gar nichts an. Was uns was angeht, ist, dass alles, was ich von dem Tisch gesehen habe, waren in den ersten 4 Frames so krass gute Einsteiger von Ali Carter. Also das hörst du ja dann auch immer so, wie es zack, bumm, rein in die Ecke. Und da hast du auch gehört, dass da gar nichts geklappert hat, sondern dass wie ein Strich da abgezogen wurde. Da musstest du die Tasche nicht mal sehen, hast gesehen, das war ein fantastischer Ball. Und dann wurde wieder geklatscht und John Higgins hat in den Frame gewonnen. Das war ganz interessant, so halb mitzubekommen, weil John Higgins dann wirklich sich davon hat nicht beeindrucken lassen und dann durchgezogen hat, als es drauf ankam, in jedem einzelnen dieser 4 Frames. Es war eigentlich nur der 3. Frame, wo er dann wirklich mal aus der ersten Chance auch die 76 gemacht hat und den Frame direkt gewonnen hat. Ansonsten war das Arbeit, aber die hat er geleistet. Und Ali Carter hat sich jeden dieser Frames trotz tollem Einsteiger wieder abknöpfen lassen. Also total seltsam. Und dann hat sich das nochmal so umgekehrt in der 2. Session. Und dann kam ja auch die Trennwand nach oben, als Hawkins eben schon durch war gegen Stevens. Und das war wirklich auch wieder eine Glanzleistung, finde ich, unserer Turnierdirektion. Da war gerade ein Frame vorbei zwischen den beiden, zwischen Higgins und Carter, als die anderen fertig waren. Und dann musste Tatjana Woolaston am anderen Tisch ganz, ganz schnell die Bälle zusammenklauben und alles hier ordentlich machen. Und dann wurde wirklich geschaut, dass da noch die Trennwand, damit wir nicht noch einen ganzen Frame abwarten mussten. Also das war wirklich mit sehr viel Mühe und sehr viel Liebe arrangiert, dass wir dann wirklich noch viel von der Session im One-Table-Setup sehen konnten und da blieben auch alle sitzen und zurecht. Und Ali Carter, der war mit seiner üblichen Intensität vor Ort, die man auch wirklich bis in die drittletzte Reihe spüren kann, die ich auch fast ein bisschen gruselig finde, vor allem, wenn man sie aus der Nähe sieht. Also ich bin gespannt, was die Leute von den von dem Legends Walk dann erzählen, die ja noch mal näher dran sind am Geschehen. Also das war sehr intensiv und gerade der letzte Frame dieser Session, nachdem sich den 6. Frame auf Schwarz geholt hat und überhaupt dann einen Frame nach dem anderen gewonnen hat und hat sich gefragt, wo ist denn John Higgins hin? Ist der im Mid-Session Interval geblieben? Ja, und es gab keine richtige Erklärung, aber John Higgins fand keinen Zugang mehr zu diesem Match und Ali Carter, der ging da schon raus aus dem Interval und du wusstest, der denkt sich gerade, ich kann hier noch mit 5-4 rausgehen und das mache ich jetzt. Das hat er gemacht. Das verdient wirklich Respekt. Und dann gerade diese letzten beiden Frames mit der 91 und auch der 74, der letzte Frame der Session, Andreas, das war wie ein Entscheidungsframe. Das war, die Stimmung war original wie in einem Entscheidungsframe. Das war verrückt. Weil es ging natürlich jetzt drum, wer geht hier noch irgendwie als Sieger aus der Session und es war dann wirklich Ali Carter und John Higgins kriegt wieder keinen Zugang. Das gibt's doch nicht. Das passiert ihm doch nie. Und nach 2 Wochen Crucible kann man vielleicht sagen, ja, dem hat die Energie gefehlt. Aber in Session 1? In Session 1, ja. Andreas, nach dem Interview? Also das ist wirklich das große Mysterium des gestrigen Tages, aber auch sehr unterhaltsam und sehenswert.
Und wir werden es heute Nachmittag dann die Conclusio dieses Matches erleben. Und ich bin extrem gespannt auf den Ausgang dieser Partie zwischen John Higgins und Ali Carter. 4-5. Heißt es nach dieser ersten Session. Das war Tag 2. Wir haben allerdings noch ein bisschen was und das ist eine Pressekonferenz von Karen Wilson. Willst du noch mal gerade was dazu sagen? Das ist vom Media Day, die Pressekonferenz.
Ganz genau. Das ist ein Interview, was ich mit Karen Wilson am Media Day gemacht habe. Und Karen startet jetzt ja auch ins Turnier rein. Also wollen wir natürlich auch wissen, was er so zu sagen hat. Geht jetzt gleich los bei ihm. Gegen Stan Moody natürlich auch ein herausragender Draw wieder für die beiden. Also spannendes Match, glaube ich. Karen Wilson, da hat sich beim Media Day, hat er erzählt, dass er auch wieder in der Familie gesundheitliche Sachen zu tun hat. Und also das klang alles nicht schön. Und wir wünschen der ganzen Familie weiterhin alles Gute. Aber ich habe es dann nicht über mich gebracht, um irgendwas Kritisches zu fragen, Andreas. Also da kann man mich verklagen. Aber wir sind der Total Clearance Podcast. Weißt du, ich wollte dann mit Karen Wilson einfach so ein Wohlfühl-Interview machen. Und er hat so nette Sachen gesagt über die deutschen Fans und überhaupt. Deswegen, da hören wir jetzt einfach rein. Und wir fühlen uns wohl und wünschen ihm alles Gute. Und wir wissen aber aber auch, das war jetzt nicht das kritischste, tiefgehendste Interview. Ich würde sagen, aus Gründen, weil ich bin dann einfach nicht die Person, die sich dann rein verbeißen will, wenn der gerade erzählt hat, was bei ihm zu Hause los ist. Und genau, wir wünschen einfach alles Gute und einen guten Start ins Turnier.
Okay, Karen, great to talk to you. Thanks for taking the time. You're always a fan favorite in Germany.
Thank you.
So how are you feeling about your season?
Yeah, you know, first and foremost, Germany, one of my favorite places to go and play snooker. I've been very successful over there, so I always enjoy it. You know, particularly the Tempodrome, really, really enjoy playing there. So, yeah, obviously thank you and hello to all the German snooker fans. But yeah, I'm feeling good. I've had a little break, went on holiday with the family, but made sure I had 2 weeks to prepare for this year's World Championships. And yeah, I feel fresh, feel hungry and raring to go.
So I have to ask you about that April Fool's joke that you did with Midnight. I thought that was so, so cool. And it looked like you were having fun.
Yeah, I think it's quirky. It's something different. It gets people talking. And that's what people need to remember sometimes, you know. Sometimes you need to have a little bit of fun. It doesn't have to be so serious. And yeah, it was a good thing because Midnight are fantastic for the World Championships. You know, they give the bonus for the 147. So yeah, it was the least I could do.
And it seems like you're always involved in promoting the game, going the extra mile to really do the best to spread snooker around the globe.
Yeah, I tried to. I think, you know, while still being young, I've got a long future in the game. My children like to play, so I want to make the game better for them, hopefully, if it's what they want to do when they're adults. But the game has given me a fantastic life. It's given my family a fantastic life. So it's the least I can do to try and improve the game and hopefully make it more popular for the fans.
And we're so grateful for that.
Thank you.
Now, over the season, you've really specialized in invitational tournaments for some reason.
Yeah, crazy.
What's the plan to turn that around at the World Championship?
Yeah, it's been strange, really, because if the invitation tournaments were counting as ranking tournaments, all of a sudden you're going, wow, what a season. It's been incredible. But it doesn't work that way. But to be honest, the Masters was always a tournament I wanted to tick off my CV. I come very close. I had two previous finals. So grateful that I managed to win that and have that on the CV. But coming into the World Championships, I feel like all of the form goes out the window. I think the World Championships, you come into it, it can give you a new lease of life. People can come into it with no form, do really well. People can also come into it with lots of form, go out first round. It happened to me last year. I come into it as maybe the favourite to win it and went out in the first round. So lots of different things can happen. I think this year's World Championships is going to be very open. There's lots of potential winners. So I think it's going to be very exciting.
Mm-hmm. And it seems like you're back at your usual hotel and suite, the Karen Wilson suite. So you're sticking to your routine in a way in Sheffield?
Yeah, I feel so honoured and so grateful that a hotel have named a suite after me and my brother. It's very kind of them, but we always stay there. It's a little bit further outside of the Crucible, so you can get away from the noise and the expectations, and there's lovely views. There's a nice lake there, so you can relax, and all of my family and friends come up, so we kind of take over the hotel, and it's just a fun environment to be around. So yeah, always enjoy staying there.
One big topic in this year's World Championship, it seems like, are the debutants, right? Mm. Especially the European ones like Liam Poulin, Stan Moody, Anthony Kowalski. Do you sometimes think back to your first time at the Crucible, and what would your advice be to them?
Yeah, I think, firstly, enjoy the experience, because, you know, this is what you turn professional for. You want to play at the Crucible. It's the most iconic venue we have. And also learn from the experience. You know, don't let it define your career. If it doesn't go to plan, there's always next year and the year after that. You know, especially for those three guys, they're very young, so they've got long careers ahead of them. So they've done well to get here, and hopefully they go on to do well, you know, year upon year now.
Now, a word about the Crucible. I mean, we're staying here for the foreseeable future, and that's great news, right? Because we don't have to have that tedious discussion anymore. How do you feel about that?
it's good. I think I understand where the conversation came from, because, you know, I just peeked my head into the Crucible Theatre then, and it looks so tiny looking from that side. So I understand, you know, to grow the sport, maybe we need to go to a bigger venue. So for me, the ideal scenario is the Crucible is going to get bigger, it's going to get better, and we can create more memories here. So yeah, I'm very pleased with the news.
I think so are most of the fans and also players that I've talked to, at least. Have you, now that you've had a look inside the arena, have you seen these new VIP seats behind the cameras? What's your first impression of them?
I think it's hard to get a good gauge on how it's going to look, sort of looking from the top. I think the kind of the real comparison will be when you're down on the shot playing, because you're used to it being very still. It's just a board, and you can just see the commentators just above. So I think when you start playing, that's when you'll realise the change. But again, I think it's a good addition. I think it's going to look good. It's going to get more people in. So, yeah, looking forward to what it looks like when I'm playing.
What did you think about your draw? And do you have any first round game plan set up?
Not really. I think you just want to get involved, you know, get the first frame on the board, feel a part of the match, and then just kind of get a feel for how the table's playing, how the venue feels, how the atmosphere feels. No game plan, you know. I always just try and play myself. I don't think about who I'm playing. So for me, any match at the Crucible nowadays is a very difficult one.
Is the world ranking something you consider even coming into this tournament? Because it could make a difference, especially with the points coming off. Personally, I'm not that interested in that. I don't know how you feel about that.
Yeah, no, it's not something that interests me. I think as long as you're at the top end of the game, which is where I feel I belong and where I want to be, I don't really care if it's number 2, number 8, number 9, number 6. It doesn't matter. But I think if you're close to chasing down world number one, that's when it matters. So, yeah, in terms of thinking about world number one, that's what I think about. But in terms of points coming off, I don't really ever look at that. So, yeah, I would love to put a dent back into the rankings to try and chase world number one maybe next year or the year after.
Mm-hmm. Well, now's the time to do it.
Exactly.
Good luck with that. Thanks.
Thank you
so
very
much.
Thank you. Enjoy the tournament.
Also, Kyron Wilson am Media Day. Heute wird er seine Partie gegen Stan Moody beginnen und seine WM 2026. Heute Morgen geht es weiter. Ding Junhui gegen David Gilbert mit den letzten Frames. Kyron Wilson mit Stan Moody heute und heute Abend dann die zweite Session. John Higgins und Ali Carter heute Nachmittag. Wu Yisa und Le Pei Fan heute Nachmittag fangen auch ihr Match an. Und heute Abend Sean Murphy gegen Fan Zhengyi und heute Abend noch Sean Murphy gegen Fang Zhengyi. Das sind die Matches, die wir heute erleben werden. Und morgen werden wir natürlich wieder Total Clearance erleben. Dann allerdings wieder höchstwahrscheinlich mit alter Besetzung mit Christian und Kati. Danke, Kati, und bis zum nächsten Mal.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.